Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur neuen Ausgabe des Bärenberg-Podcasts Schmiedings Blick, heute am 31. August. Unser Chefvolkswirt Holger Schmieding und ich möchten Sie wie jede Woche mit den wichtigsten ökonomischen Einschätzungen versorgen. Heute sprechen wir über die wirtschaftliche Entwicklung der großen Volkswirtschaften USA, China und Deutschland in den letzten Monaten. Mein Name ist Klaus Newe und ich leite das Wealth Management von Bärenberg in Deutschland. Hallo Holger.
Hallo Klaus.
Holger, die Urlaubssaison nähert sich dem Ende. Lass uns heute rekapitulieren, was sich in den vergangenen beiden Monaten ereignet hat und ob dies den Ausblick auf Konjunktur und Zinsen verändert hat. Zunächst einmal ganz allgemein gefragt, hat es deiner Meinung nach eine große Überraschung gegeben?
Klaus, nein, eine richtig große Überraschung hat es in diesem Sommer nicht gegeben. Es war alles in allem relativ ruhig. Einige Trends, die vorher schon sichtbar waren, zeichnen sich jetzt noch deutlicher ab als vorher. Aber es gab kein dramatisches Ereignis, keine große Krise, die den Ausblick wirklich nachhaltig und erheblich hätte verändern können.
Blicken wir jetzt auf die USA. Die Konjunktur ist trotz der hohen Zinsen bisher offenbar weiterhin recht stabil. Woran liegt das? Und was bedeutet das für den Ausblick auf die kommenden Monate und das Jahr 2024?
Ja, in den USA hält sich die Konjunktur weiterhin besser als erwartet. Wir waren ja schon seit einiger Zeit relativ optimistisch für die USA und die Wirtschaftsdaten bisher, gerade zum privaten Verbrauch, kommen oftmals noch am oberen Rand der Erwartungen raus oder sogar noch besser. Warum ist die US-Konjunktur relativ stabil? Zum einen der besonders zinssensitive Bereich, nämlich der Wohnungsbau, der ist in der Vergangenheit, in den letzten beiden Jahren schon so sehr eingebrochen, dass diese Korrektur jetzt ausläuft. Der zweite Grund ist, dass die Einkommen der privaten Haushalte jetzt wieder deutlich schneller steigen als die Preise. Die Inflation ist ja gesunken. Die privaten Haushalte haben also mehr Kaufkraft und geben entsprechend durchaus gut Geld aus. Und zum Dritten stützt die Fiskalpolitik des Staates in den USA die Konjunktur mehr als bei uns. Gerade durch Staatsausgaben, nicht durch neue Beschlüsse, aber einfach dadurch, dass die Beschlüsse der vergangenen Jahre, die großen Konjunkturprogramme, die großen Investitionsprogramme, die es dort gibt, jetzt Stück für Stück umgesetzt werden. Zudem regt der Staat ja auch Investitionen an. Investitionen der privaten Unternehmen, gerade im grünen Bereich, durch entsprechende Subventionen und Steuererleichterungen. All das macht sich in der Konjunktur bemerkbar und stützt die US-Konjunktur wohl um einen Betrag, der etwa 0,4% der Wirtschaftsleistung in diesem und wahrscheinlich auch in den kommenden drei Jahren betragen wird. Also insbesondere der private Verbrauch hält sich in den USA gut, aber auch die Fiskalpolitik stützt. Ende Juni hatten wir für die USA erwartet, dass es in diesem Jahr ein Wachstum von 1,5% geben wird. Mittlerweile haben wir für dieses Jahr unsere Prognose auf 2,1% hochgeschraubt und für das kommende Jahr von 0,6% auf 1,2%. Wir erwarten immer noch, dass die US-Konjunktur sich im weiteren Jahresverlauf und im Winter abschwächt, aber eben auch dort etwas weniger als vorher gedacht.
Holger, eine positive Überraschung bei der Konjunktur hat oftmals auch Folgen für die Inflation. Hat sich dein Blick auf Inflationsrisiken in den USA in den letzten beiden Monaten verändert?
Nein, Klaus, der Blick auf die Inflation in den USA hat sich nicht verändert. Wenn überhaupt, gibt es eher etwas positive Nachrichten. Wir haben für dieses Jahr unsere Inflationsprognose für die USA ganz leicht zurückgenommen, auf jetzt 4,0% statt 4,1%. Die Lage entspannt sich weiter. Fürs kommende Jahr sehen wir in den USA immer noch eine Inflationsrate von etwa 2,6%. Das ist immer noch höher, als die Zentralbank es gerne hätte, aber vermutlich für die US-Zentralbank gerade gut genug. Wir sehen in den USA vor allen Dingen, dass sich bisher am Arbeitsmarkt der Lohndruck etwas ermäßigt hat und das lässt hoffen, dass eben die Inflation unter 3% fällt und dann nachhaltig dort bleibt.
Vom Inflationsausblick ist es nur ein kleiner Schwenk hin zur Geldpolitik. Am vergangenen Freitag hat sich der Präsident der US-Notenbank, Jerome Powell, nicht in die Karten blicken lassen. Was meinst du, ist der Zinsgipfel in den USA erreicht?
Das ist eine gute Frage, auf die wir auch keine klare Antwort haben. In Jackson Hole bei dem großen Treffen der Zentralbanken hat Powell sich die Optionen offen gehalten. Er will sehr stark auf die Daten gucken, so wie alle anderen auch. Wir sind so wie bereits vor 2 Monaten der Meinung, dass wahrscheinlich die US-Notenbank ihre Zinsen nicht weiter anheben wird, aber sehen doch eine Möglichkeit von etwa 40%, dass sie im September oder kurz danach noch einen weiteren Schritt um 0,25 Prozentpunkt nach oben macht. Was sich aber verändert hat für uns ist, wir haben den Zeitpunkt, an dem die US-Notenbank vermutlich ihre Zinsen wieder senken wird, nach hinten verschoben. Gerade weil die Konjunktur sich besser hält, damit auch der Arbeitsmarkt sich im Trend besser halten dürfte, als wir es bisher erwartet hatten, dürfte der Druck auf die US-Notenbank, die Zinsen wieder zu senken, geringer sein. Also, wir erwarten jetzt nicht mehr den ersten Zinsschritt nach unten für Anfang des Jahres 2024, sondern für das Frühjahr, sodass mit einer Reihe von weiteren Zinsschritten wir jetzt vorhersagen, dass Ende 2024 die US-Notenbank von jetzt 5,5% auf dann 4,5% gegangen sein wird. Wir hatten Ende Juli noch gedacht, dass Ende 2024 bereits 4,0% erreicht sein würde. Für das Jahr 2025 erwarten wir weiterhin einige weitere Zinsschritte, sodass sich die US-Zinsen vielleicht von der Notenbank so um 3,5% anschließend für längere Zeit einpendeln können.
Sprechen wir nun über China, den zweitgrößten Absatzmarkt für europäische Ausfuhren nach den USA. Dort schwächelt die Konjunktur weiter, oder?
Ja, China schwächelt und zwar noch stärker als gedacht. Wir sind ja schon seit längerer Zeit recht skeptisch, was den Ausblick für China betrifft, gerade den langfristigen Ausblick. Und es zeigt sich mittlerweile immer mehr auch, dass auch der kurzfristige Ausblick ziemlich eingetrübt ist. Das grundlegende Problem in China ist, dort herrscht ein roter Kaiser mit nahezu absoluter Macht und ohne Amtszeitbegrenzung. Ihm geht es offenbar vor allen Dingen darum, die Kontrolle zu haben, seine Kontrolle über die Partei, über das Land, über die Wirtschaft zu stärken und auch darum, jenseits der Grenzen von China Macht zu demonstrieren, Macht auszuüben. Wir haben es ja gesehen, wie sehr China versucht hat und das durchaus mit Erfolg bei diesem Treffen einiger Staaten, die man unter BRICS zusammenfasst. Wir haben gesehen, wie Xi Jinping versucht hat, bei dem Treffen der BRICS-Staaten in Südafrika die dominierende Rolle zu spielen. BRICS steht für Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. China will und hat das durchgesetzt, dieses Forum der BRICS-Staaten ausbauen. Es möchte ein gewisses Gegengewicht zu dem bilden, was man manchmal abschätzig den globalen Westen nennt, also zu den entwickelten freien Volkswirtschaften und Ländern der Welt. Ihm geht es Xi Jinping offenbar nicht so sehr um den Wohlstand der Bürger. Das merkt man. Wir sehen als Folge von Fehlentscheidungen der chinesischen Wirtschaftspolitik jetzt nur noch für dieses Jahr ein Wachstum von 4,6%. Wir hatten vor 2 Monaten 5,3% gesagt und wir erwarten für die Jahre danach Wachstumsraten von deutlich unter 4%. Für europäische und amerikanische Verhältnisse sind das immer noch hohe Wachstumsraten. Wobei man bedenken muss, dass die chinesischen Zahlen recht unzuverlässig sind. Da kann durchaus auch geschönt werden. Aber für ein Land wie China, das immer noch halb arm ist, ist das eigentlich zu wenig. China ist ja dazu übergegangen, beispielsweise die Zahlen zur Jugendarbeitslosigkeit nicht mehr zu veröffentlichen. Die ist offenbar von 20% auf 30% gestiegen. Also wenig Transparenz, viel zu viele politische Eingriffe in die Wirtschaft für China, das ist nicht gut.
Holger, einerseits hat China große Probleme, andererseits scheint China doch recht stark zu sein. Mit seinen Elektroautos gewinnt es doch immer mehr Marktanteile im eigenen Land und teilweise darüber hinaus, gerade auch auf Kosten der deutschen Hersteller. Wie passt das zusammen?
Klaus, das passt interessanterweise durchaus zusammen. Diese Stärke in einigen Bereichen und die allgemeine Schwäche, das ist kein Widerspruch. Denn mit Geld kann man sich Marktanteile kaufen. Was China auch aufgrund politischer Vorgaben gemacht hat, ist, es konzentriert sich auf einige Bereiche, in denen es technologisch wirklich vorankommen will und teilweise ja auch an der Weltspitze ist. Dazu gehören Bereiche der Elektromobilität. Aber um dahin zu kommen, setzt es so viele Ressourcen ein von Staatswegen, dass dieses Geld an anderer Stelle fehlt. Man kann mit viel Geld Industriepolitik betreiben, die in dem Sinne erfolgreich ist, dass man in einigen Bereichen wirklich vorankommt. Aber es wäre für die Gesamtwirtschaft wesentlich besser gewesen, wenn nicht der Staat Vorgaben gemacht hätte, wenn nicht der Staat Investitionen in bestimmte Richtungen gelenkt hätte, sondern einfach vor allem die Privatwirtschaft hätte machen lassen. Ein großes Problem Chinas ist ja, dass es mittlerweile viel zu viele Inlandsschulden gibt, die teilweise eben auch eine Folge dessen sind, dass der Staat eingreift und Mittel in politisch gewünschte Verwendungen lenkt, Mittel, die dann halt anderswo fehlen.
Zum Thema China hatten wir in den vergangenen Monaten schon mehrfach gefragt, warum die chinesische Regierung nicht mit einem großen Geld- und Kreditprogramm die Wirtschaft ankurbelt, wie sie es früher immer wieder gemacht hat. Fasse es bitte noch einmal zusammen. Warum hält China sich bisher sehr zurück?
Wir sehen in China einige Stimulusprogramme. Es wird wohl auch noch mehr geben, aber die sind wesentlich gezielter, wesentlich geringer im Umfang, als das früher der Fall war. Eine Lektion scheint der Rote Kaiser gelernt zu haben. Es ist auf Dauer nicht sinnvoll, die Konjunktur immer wieder durch noch mehr Kredite so anzukurbeln, dass sie kurzzeitig ein politisch gewünschtes Wachstumsziel erreicht, weil die Schuldenlast dann doch immer stärker drückt. Politisch fühlt sich Xi Jinping offenbar mittlerweile so sicher. Er hat ja alle Ämter bekommen, die er wollte. Er ist ja vom chinesischen Parteikongress bestätigt worden in all seinen Ämtern. Er fühlt sich offenbar politisch so fest im Sattel, dass er meint, er könne jetzt auch eine etwas schwächere Konjunktur zulassen, ohne gleich massiv eingreifen zu müssen. Wir werden uns wohl daran gewöhnen müssen. China ist nicht mehr die Wachstumslokomotive der Weltwirtschaft. Und auch in der jetzigen chinesischen Schwächephase werden die Stimulusmaßnahmen in China eher unter den Erwartungen bleiben und so nicht dazu führen, dass unsere Ausfuhr nach China wieder kräftig in Gang kommt. Auf Dauer werden unsere Ausfuhr nach China zwar wieder zulegen, die Wirtschaft wächst dort ja insgesamt weiter, auch in den kommenden Jahren. Aber nach dem jetzigen Rückschlag bei der Ausfuhr nach China werden wir auch in den kommenden Jahren wohl eher Wachstumsraten unserer Ausfuhr nach China sehen, die weit unter dem historischen Durchschnitt liegen.
Kommen wir nun zur Lage in Europa. Hast du während der Urlaubssaison in den vergangenen beiden Monaten deine Vorhersagen für die Konjunktur in Europa revidiert?
Ja, das haben wir aber nicht allzu sehr für die Eurozone insgesamt. Genau genommen haben wir 2 Revisionen gemacht. Wir haben die Wachstumsprognose für das laufende Jahr sogar ganz leicht angehoben von 0,3 auf 0,5%, weil die Daten für das zweite Quartal etwas besser ausgefallen waren als gedacht. Dafür haben wir als Reaktion auf eine Reihe von Frühindikatoren, von Stimmungsbildern, von Umfragen, die sich eingetrübt haben, die Prognosen für den Winter zurückgenommen. Und ein etwas schwierigerer Herbst und Winter mit wahrscheinlich einer leicht rückläufigen Wirtschaftsleistung in der Eurozone im 4. Quartal dieses Jahres senkt das Ausgangsniveau für das Wirtschaftswachstum im kommenden Jahr 2024. Für dieses kommende Jahr erwarten wir jetzt nur noch für die Eurozone 0,9 statt 1,2% Wachstum. Für Deutschland sieht es insgesamt etwas trüber aus. Wir sind ja in Deutschland, wie bereits in der letzten Woche diskutiert, stärker abhängig vom Auf und Ab der Weltkonjunktur in der Industrie, im verarbeitenden Gewerbe, bei den Ausfuhren. Und dort sieht es zurzeit ja kurzfristig eher düster aus. Für Deutschland haben wir unsere Wachstumsprognose für das laufende Jahr unverändert gelassen bei minus 0,4%. Wir sind das einzige nennenswerte Land mit einem gewissen Rückgang der Wirtschaftsleistung in Europa in diesem Jahr. Für das kommende Jahr haben wir als Folge des wohl schwierigeren Starts ins kommende Jahr unsere Prognose von 1,2% auf 0,7% heruntergenommen. Wie letzte Woche schon diskutiert, diese konjunkturelle Schwäche heißt nicht, dass Deutschland der kranke Mann Europas sei. Sie heißt auch nicht, dass unsere Konjunktur nicht wieder in Gang kommen kann. Das wird sie wahrscheinlich ab dem kommenden Frühjahr, wenn im verarbeitenden Gewerbe beispielsweise die jetzige Lagerkorrektur ausgelaufen ist. Aber für die kommenden Monate müssen wir uns für Deutschland eher auf schwierige Zeiten konjunkturell einstellen. Zum Glück dürfte es auch in diesen Zeiten angesichts eines ausgeprägten langfristigen Mangels an Arbeitskräften keine großen Entlassungswellen geben.
Und wie sieht es bei der Inflation in Europa aus? Sie ist zwar weiter zurückgegangen, lag aber im Juli in der Eurozone immer noch bei viel zu hohen 5,3%. Wie geht es weiter? Hat sich im Juli und August etwas am Ausblick geändert?
Grundlegend hat sich nichts geändert. Die Inflation wird weiter spürbar zurückgehen im Trend. Aber die Ölpreise sind jetzt etwas höher, als wir das Ende Juni gedacht hatten. Das wirkt sich über Heizöl, über Benzin aus auf die Inflation. Wir haben jetzt für die Eurozone unsere Inflationsprognosen ganz leicht hochgenommen, für dieses Jahr von 5,3 auf 5,5%, für das kommende Jahr von 2,5 auf 2,7%. Aber wir erwarten weiterhin, dass die Inflationsrate sich in der zweiten Hälfte kommenden Jahres bei etwa 2,5% einpendeln wird, sowohl in der Eurozone als auch in Deutschland. Daran hat sich nichts geändert.
Das legt die Anschlussfrage nahe. Was bedeutet das für die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank?
Nun, die EZB steht wie üblich vor einer schwierigen Entscheidung im September. Soll sie die Zinsen noch einmal erhöhen oder nicht? Wir erwarten, dass sie vermutlich ihre Zinsen unverändert lässt. Das ist aber eher eine 60-40-Entscheidung mit einer erheblichen Möglichkeit, sagen wir mal 40% Wahrscheinlichkeit, dass sie ihre Zinsen doch nochmals um einen Viertelprozentpunkt anhebt. Bei der Inflation geht es ja weiter nach unten, aber eben nicht ganz so schnell, wie die Europäische Zentralbank es gerne hätte. Dafür ist aber zu sagen, dass die Konjunktur deutlich schwächer ist, als die Europäische Zentralbank es im Juni erwartet hat. Da hatten wir ja schon darüber gestaunt im Juni, dass die EZB angesichts eines sich eintrübenden Geschäftsklimas ihre Prognosen für das Wirtschaftswachstum kaum verändert hatte. Wir denken, dass jetzt im September die EZB zugeben muss, dass die Konjunktur im kommenden Jahr deutlich schwächer sein wird, als sie es bisher erwartet hat. Bisher sagt die EZB ja fürs kommende Jahr ein Wachstum von 1,5% voraus. Wir sind jetzt bei 0,9. Und wir denken, dass dann diese Revision nach unten bei den Konjunkturerwartungen denjenigen bei der EZB ein Argument gibt, denjenigen, die sagen, wir sollten bei der Zinspolitik jetzt erstmal innehalten und gucken, was denn weiter passiert mit Inflation und Wachstum. Also, ich erwarte am 14. September von der EZB, wahrscheinlich bleibt sie konstant. Sollte das der Fall sein, dürfte sie uns allerdings darauf hinweisen, dass es immer noch gut möglich ist, dass dann in den Monaten danach die Zinsen steigen. Dass die EZB sagt, der Gipfel ist erreicht bei den Zinsen, darauf werden wir wohl noch längere Zeit warten müssen.
Holger, ich danke dir für deine Einschätzung.
Gerne, Klaus.
In der nächsten Woche sprechen wir unter anderem über geopolitische Fragen und den Versuch der sogenannten BRICS-Staaten, sich vom US-Dollar abzukoppeln. Damit verabschieden wir uns von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Falls ja, empfehlen Sie uns gerne weiter. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an schmiedingsblick@berenberg.de. Bleiben Sie gesund und bis kommende Woche.
Wichtige Hinweise. Bei dieser Information handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese soll Ihnen Gelegenheit geben, sich selbst ein Bild über eine Anlagemöglichkeit zu machen. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass diese Information keine individuelle Anlageberatung, keine Anlageempfehlung und keine Anlagestrategieempfehlung darstellt. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.